sage noch vorweg, in der Ankündigung, soweit sie zur Kenntnis genommen worden ist ein etwas zu weitreichendes Versprechen von mir gemacht worden, nämlich, dass ich in einem Vortrag sowohl die ganze Krise, Krisenlage, ihre Gründe und den staatlichen Umgang, die staatliche Rolle dabei würdigen will. Nach meinen Vorstellungen und meinen Vorüberlegungen ist das einfach zu langwierig, sodass ich die Abteilung und wie ist der Staat involviert, welche Rolle spielt er in Bezug auf den Geschäftsbetrieb, auf das Finanzwesen, wie ist er tätig als Herr des nationalen Geldes, als der nationale Geldhüter und Interessent am nationalen Geld? Wie geht er deswegen die Krise an und das, was unter Rettung des Finanzwesens und Konjunkturankurbelung läuft? Dieses ganze nicht geringe Thema möchte ich und will ich einfach abtrennen und in einem zweiten Vortrag beim nächsten Termin dann behandeln. Was also heute Thema wäre, wäre das, was ich überschrieben habe, was die Krise über den Reichtum der kapitalistischen Nationen lehrt. Das hat jeder mitgekriegt, es ist eine selten intensive Aufregung über das, was da im Reich der Wirtschaft und damit eigentlich in den Grundlagen des ganzen gesellschaftlichen Betriebes passiert. Es sind geradezu seit Monaten eigentlich Orgien der Kritik unterwegs. Öffentlichkeit und sogar die Politik selber spucken radikale Töne gegen den bisher bekanntlich sehr ehrenwerten Stand der Finanzmanager und so weiter. Und dazu will ich auch ein paar Bemerkungen machen. Ich meine, der Gehalt dieser Kritik und dieser Aufregung steht in keinem Verhältnis zu dem Werf, mit dem diese Äußerungen öffentlich lanciert und verbreitet werden. Ich will also durchaus gegen falsche Kritik und Argumente sachliche Klarstellungen bringen, und zwar nicht und nicht bloß über das, was die ganze Zeit vornehmlich behandelt worden ist, monatelang, das Finanzkapital, sondern generell über Krise, so wie sie sich auch jetzt darstellt, nämlich als ein umfassendes, generelles Einbruch des geschäftlichen Gangs aller Geschäfte, sowohl in dem, was Realwirtschaft heißt, wie in dem, was Finanzwesen als eigenständiger Sektor der Wirtschaft betrifft. Denn die Entwicklung ist ja bis dahin gediehen und wird auch, obwohl lange als durchaus nicht zwingend behandelt, inzwischen eingestanden. Das ganze Gerede, hoffentlich greift die Finanzkrise nicht über, hoffentlich lässt sie sich lokalisieren, eingrenzen. Das alles ist vorbei, auch in der öffentlichen Besprechung, und es ist klar und eingestanden, es ist eine allgemeine Krise, und das ist auch kein Wunder, weil unübersehbar ist, dass hier was Allgemeines vorliegt, nämlich eine ziemlich umfassende und generelle Vernichtung gesellschaftlichen Reichtums. Ein massenhaftes Zerstörungswerk, das hat beim Finanzwesen angefangen, dass da Vermögen vernichtet werden in größtem Ausmaß, hier und anderswo oder auch umgekehrt, zuerst in Amerika und dann hier, inzwischen überall. Da ist massenhaft Geldreichtum kaputt gegangen, da sind nationale Gelder, Währungen bedroht, ganze Staaten vom Staatsbankrott bedroht. Also der gesellschaftliche Reichtum als solche in seiner Geldform gefährdet. Geschädigt sind damit in erster Linie die ganzen Vermögensbesitzer, also die Banken, die großen Unternehmen, die Geldsubjekte der verschiedenen Nationen, kurz das, was die Wirtschaft heißt, die haben, da will ich dann auch was dazu ausführen, diesen, wenn man so will, ökonomischen GAU allerdings selbst zustande gebracht. Betroffen ist dann aber auch der Rest der Menschheit in seiner Rolle als Arbeitsmannschaft oder als aufs Geld verwiesene Figuren, wo das Geld Existenzbedingung ist und das Geld verdienen die Elementarnotwendigkeit, eben um für das, was man braucht und will, zahlen zu können, weil man zahlen muss. Also das alles die, die als, dann als Sparer, als Rentner und so weiter vom Gang des Geldwesens abhängig sind und als Betroffene ja durchaus auch ziemlich ausgiebig im Munde geführt, beraten, beruhigt oder aufgeregt werden. Ich will zunächst was eben zur falschen Kritik sagen, um da vorweg ein bisschen was auszuräumen. Nämlich, wenn man so will, das unter die Überschrift stellen, dass hier ein ideologisches Paradox vorliegt. Nämlich, dass ausgerechnet die Krise zu einer exzessiven Parteinahme führt, das System als solches taugt, dass da Formen der Parteinahme gepflegt werden, ausgerechnet wegen der krisenmäßigen Vernichtung und Bedrohung von gesellschaftlichem Reichtum im generellen umfassenden Maßstab. Als erstes will ich darauf aufmerksam machen, dass, wo ich gesagt habe, ja, da gibt es unterschiedlich Geschädigte. Das ist einerseits die Finanzwelt, die Geschäftswelt selber, andererseits der Rest der Menschheit, der am Geld hängt. Die unterschiedlichen Betroffenheiten werden in der öffentlichen Aufregung zunächst einmal ziemlich in eins gesetzt. Und das ist einigermaßen fatal. Das Argument heißt da, naja, weil alle von der Wirtschaft abhängen, sind auch mit dem Schaden der Wirtschaft alle geschädigt. Weil Erspartes gefährdet, weil die Rente gefährdet ist, also noch der letzte Sozialfall auf Geld verwiesen ist, soll er sich um die Sicherheit des Geldes, um das Gelingen des Finanzwesens sorgen, weil die Leute also betroffen gemacht werden, betroffen sind, sollen sie sich die Sorgen der Systemagenturen machen, wie deren Geschäft, wie deren Anliegen, wie deren Rechnungen in Ordnung zu bringen sind, weil Kurzarbeit und Entlassungen drohen, Ersparnisse bedroht sind und man auf Rentenquellen verwiesen worden ist, die heißen, man soll halt privat sparen. Man soll bei den Banken so anlegen, dass man sich fürs Alter was spart, weil also der Staat die Rente nicht mehr generell organisiert. Soll man sich jetzt als betroffener Kleinanleger ums Finanzwesen, auch um Kreditnöte der Unternehmer sorgen? Und ausgerechnet also generell, wo die zerstörerischen Potenzen dieser Wirtschaftsweise offenkundig werden, soll man sich überhaupt um deren wieder in Gang kommen, um deren Gelingen bekümmern? Dazu will ich nur erstens so viel sagen, Abhängigkeit, Angewiesenheit auf eben die gültigen Rechenweisen. Doch noch lang kein guter Grund, sich deswegen um diese gerade beschädigten Rechnungen zu kümmern, die den eigenen Schaden damit in eins zu setzen, sondern das wäre doch eher ein Grund, ganz generell diese Abhängigkeit in Frage zu stellen, und eben nicht als selbstverständlich zu unterstellen. Solche Anteilnahme, wie sie eben jetzt der Wirtschaft, den geschädigten Wirtschaftssubjekten, dem Finanzwesen, dem Unternehmertum mit seinen Rechenweisen zuteil wird, so eine Anteilnahme haben eigentlich Arbeitsmenschen und die Sozialfälle mit ihren Sorgen nie erfahren. Und das allerdings auch aus einem guten Grund, weil deren Schaden, da sage ich dann später noch was dazu, ist nämlich nützlich, ist Bedingung fürs Florieren, aber bei der Beschädigung des Wirtschaftsgetriebes selber, da gilt und da wird verpflichtend gemacht der allgemeine Sorgestandpunkt, der sich durch alle Besprechungen durchzieht. Dabei wird übrigens eigentlich kein wahres Wort über die Krise und über ihre systemimmanenten Gründe zu Protokoll gegeben, auch nicht irgendeine rationelle Erklärung, überhaupt Unterscheidung der unterschiedlichen Folgen für die verschiedenen ökonomischen Subjekte. Nur drei Hinweise. So, erstens, es wird eine eigentümliche Front von Betroffenen aufgemacht. Da lebt das produktive Kapital, das was Realwirtschaft heißt, hoch wie selten. Nämlich, es wird gewürdigt, in seiner sozialen Berufung und mit seinen Schwierigkeiten des Arbeitgebens, weil es keinen Kredit mehr hat, Kreditnöte hat, jetzt deren Geschäfte einbrechen, wird diese Abteilung der Wirtschaft als pures Opfer und Betroffener der Finanzkrise gewürdigt. Da wird der bekannte ehrenwerte Mittelstand, die anständigen Dienstleister, das geschädigte Automobilkapital als Hauptarbeitgeber, die alle daran hängenden Unternehmungen, die auch Arbeitsplätze schaffen, gewürdigt eben als Opfer. Das ist schon verrückt, diese Entgegensetzung. Wo doch zugleich durchaus geläufig ist und berichtet wird, nur zu dem Beispiel, dass Autokonzerne selber wüst spekulieren, selber Finanzagenturen sind von nicht geringer Größe, am Finanzkapital beteiligt sind, selber Banken haben. Der Fall Porsche ist ja mitten in diesem Krisenszenario als eine selber großer Fall von Aufregung und von Milliardenspekulation durchaus kritisch gewürdigt worden. Es hilft alles nichts. Die Krise ist nach der Seite hin eine Apotheose des guten Kapitals, der Kapitalisten, der unternehmenden Kapitalisten, und die werden mit ihrer Arbeitsmannschaft als Betroffene quasi unmittelbar in eins gesetzt, eben als gemeinsam Betroffene, Geschädigte vom Finanzkapital.
Aber die Renten sind doch nicht gefährdet.
Was?
Die Renten sind doch nicht gefährdet.
Die Renten?
Ja, du hast gesagt, du hast auch lange über die Renten gesprochen.
Vorhin ja. Also da musste nur die, Seiten, die Anlegerseiten im Finanzteil lesen, wo gute Ratschläge gegeben werden, wie man sich eine Altersrente zusammensparen kann. Die Sorgen, die die Versicherungen haben, die Versicherungsagenturen, die Selbstverständlichkeit, dass derjenige, der auf die guten Ratschläge gehört hat, man soll als Kleinanleger in Aktien gehen, natürlich jetzt ein Gutteil ihrer Renten verspekuliert haben. Und zugleich die Aufforderung, man soll sich aber nichts denken, ohne solche Anlagen, ohne solche Risiken ist natürlich eine Altersrente auch nicht hinzubringen. Also das, wenn du das nicht gelesen hast, nicht zur Kenntnis genommen hast, naja, das ist, und wenn dann nicht...
Man kriegt doch seine Altersrente, kriegt man doch von dem, was man eingezahlt hat.
Ja, wo?
Was?
Wo? Wo eingezahlt? Na, die Rentenversicherung, das ist, kriegt man doch heute mitgeteilt. Das ist ein Standbein. Davon kann ein Großteil der Gesellschaft nicht mehr rentenmäßig leben. Die Menschheit wird darauf verpflichtet, als Privatsparer sich eine Rente zusammenzusparen. Und diese ganze Abteilung ist, und das betrifft ja nicht bloß Renten, sondern überhaupt die Notwendigkeit des Sparens. Und das reicht von der Telekom-Aktie bis zu sonst was, wo die Menschheit damit betört worden ist, wer heutzutage zu was kommen will mit Sparen, der soll gefälligst auch ein Stückchen spekulieren, und weil sonst kommt nichts zustande. Und dieselbe Menschheit erfährt jetzt, dass natürlich Spekulieren auch heißt, ein Gutteil davon wird im Zweifelsfall verspekuliert.
Wenn du es nicht nur für die deutsche Variante nimmst, sondern bei der amerikanischen, kriegst du es mit, dass die Pensionsfonds zusammenbrechen, weil die selber spekuliert haben. Und jetzt haben wir bei der Sanierung der Automobilindustrie nicht.
Ich habe ja von den deutschen Renten gesprochen.
Okay, gut.
Ja, amerikanische, da hast du kann man so recht haben, ja.
Aber das hat sich bei dir so angehört, als du hast doch eingezahlt und dann kriegst du es auch irgendwann zurück. Also das ist das so eine Vorstellung, wie wenn du irgendwie auf dein Konto was eingezahlt hast und es liegt dann irgendwo. So ist es doch gar nicht. Das Geld wird ja angelegt und das ist doch nicht so, dass das Geld irgendwo aufbewahrt wird für den Fall, dass du es dann nachher wieder kriegst.
Aber du kriegst es trotzdem.
Also es ist nicht zu bestreiten, dass je nach Arbeit...
Die immer das neu eingezahlt wird, davon wird das wieder mit ausbezahlt.
Also wir wollen ja jetzt keine generelle Rentendiskussion führen, aber so viel ist doch klar, und das müsste ja auch dir bekannt sein, dass mit großem Werf der Staat erstens das, was du sagst, was selber schon ein, wenn man so will, ein, wie schon gerade gesagt worden ist, ein Idealbild von staatlich gesicherter Rente ist. Man zahlt ein und dann kriegt man das auch wieder raus, oder die nächsten Einzahler garantieren dafür. Dazwischen ist der Staat, der laufend neu regelt, was überhaupt und wie viel der Mensch an Rente kriegt, welche Rentenbiografie, welche Altersgrenzen und so weiter und so fort. Alles ist die eine Seite. Die andere Seite, an die ich erinnern wollte, nur dies Unmittelbare, weil es besprochen worden ist, und zwar laut und deutlich, ist, die Menschen sind zum privaten Rentensparen angehalten, quasi verpflichtet, genötigt. Deswegen, weil die staatlich organisierte Rente beschränkt worden ist. Es gibt immerhin Riestern und so weiter und so fort. Alles Formen staatlich gefördert. Leute legt an. Das heißt aber auch, legt so an, dass er euch eine Rente zusammenspart, privat oder auch ansonsten spart. Und sparen ist gleichbedeutend mit eben spekuliert ein bisschen. Das war die nächste Auskunft. Die dritte hat geheißen, und überhaupt über den Kapitalmarkt sind Renten am allersichersten und am besten und solidesten zu organisieren. Ein Ergebnis davon liegt eben aktuell vor. Die Bedrohung, auch die schon vollzogene Durchstreichung von allen möglichen dieser eben einkalkulierten in die Geldbiografie der unterschiedlichen Menschen eingerechneten Ersparnisse. Die sind schon zum guten Teil angegriffen und beschädigt. Das war aber nur ein so ein Nebenhinweis drauf. Nach der Seite hin gibt es unmittelbar eine Betroffenheit. Ich rede später noch über ganz andere Sorten davon. Also was ich sagen wollte als Vorbemerkung, das erste war dieser eigentümliche Zusammenschluss von Betroffenen, die Behandlung der produktiven Kapitalisten, Automobilindustrie und so weiter als pur geschädigte Opfer des Finanzkapitals in eins mit ihren Arbeitsmannschaften, die als Belegschaften ja des und überhaupt als sonstiger Mensch damit auch betroffen sind. Das Zweite, die Art und Weise, wie das Finanzkapital an den Pranger gestellt wird. Auch da findet eine sehr eigentümliche Trennung statt. Nämlich einerseits wird das ganze Finanzwesen als Dienst vorstellig gemacht für uns alle, für jedermann, der aktuell leider Gottes unterbleibt, weswegen man nach Schuldigen sucht und dann auf die Finanzmanager stößt, die an den Pranger gestellt werden. Die haben versagt, weil sie die Finanzgeschäfte so schlecht gemacht haben. Und der Grund des Versagens, da wird neben vielem anderen immer wieder und vor allem sowas wie eine psychologische Verfehlung, ein falscher Charakter angegeben mit dem Stichwort Gier, was da monatelang durch die öffentliche Besprechung gegeistert ist. Also da heißt es, liegt nichts Objektives vor, sondern da sind Fehler, Exzesse passiert. Dabei war all das, was da moniert wird, was da jetzt unter Gier läuft, bis neulich noch allen ziemlich recht, da hat der Mensch gar nichts davon erfahren im Wesentlichen, außer dass hier natürlich im Finanzbereich ein ordentliches Wachstum stattfindet, dass es hoffentlich mit den Börsen immer weiter aufwärts geht. Also was heute Gier ist, das waren eigentlich gestern gute finanzielle Erträge, das war Wachstumsmotor, das Risiko hieß damals Zukunftserwartungen und der notwendige Optimismus an der Börse, das was heute rücksichtsloses Zockertum heißt. Also es ist schon ein Witz, eine heftige Kritik am Finanzmanagement wegen seiner Gier, und der Grund dafür ist ausgerechnet der Einbruch, der Misserfolg, also die nicht gelungene Spekulation, das vergeigte Geschäft. Der Vorwurf der Maßlosigkeit kann dann auch eigentlich gar kein anderes Maß angeben, als dass eben dieses, aber nachträglich ist es eingebrochen, also war es ein Exzess, also war die Spekulation übertrieben. Also mit der Kritik an diesen Figuren, an deren kritikabler sozusagen ökonomische Psyche, Deformation, wird eine saubere Trennung des Metiers von seinen Agenten in die Welt gesetzt. Am Ende ist das als ordentlich vorgestellte Finanzwesen selber noch das Opfer seiner Veranstalter. Dann vergehen sich die Agenten des Systems an seinen guten Prinzipien und es ist dann eine Parteinahme fürs Finanzwesen, wie sie eigentlich perfekter gar nicht geht, mitten in einer Lage, wo die mit ziemlich Mutwillen, um es mal so zu sagen, Milliarden verspekulieren, sehr systematisch und im umfassenden Stil. Also gegen diese Sorten Kritik ist es das Vorhaben dessen, was ich hier mal vorlegen will. Mal nicht an Kritik am individuellen Versagen, sondern wie das System funktioniert, warum es Krisen produziert. Also gegen das kritische Unwesen, da die guten Seiten der Marktwirtschaft immer von den schlechten zu trennen, angeblich. Den guten Ruf des produktiven Kapitals gegen den schlechten der Bankmanager zu stellen. Mal aufzuzeigen, was wirklich an beiden zu kritisieren ist. Also zeigen, dass die sogenannten Exzesse Konsequenzen der ganz normalen Prinzipien des hierzulande gültigen gesellschaftlichen Wachstums sind. Des nationalen Reichtums in der Sphäre des Finanzkapitals, aber auch in den anderen Abteilungen. Deswegen hat das, was ich erzählen will, vier Abteilungen. Sage ich vorweg kurz, damit klar ist, über was ich handle. Das erste ist ein paar Bemerkungen zur Krise der kapitalistischen Produktion selber. Also über die Realwirtschaft, wo es heißt, wo die Krise angekommen ist, über Kapitalvermehrung mit Kredit und wie da Wachstum und Krise zusammenhängen. Ein zweites Kapitel geht über das Wachstum des Finanzkapitals und seine Rolle als Krisenmotor. Ein drittes Kapitel soll über die Krisenbewältigung mit den bewährten Methoden des Kapitalwachstums gehen. Und ein viertes, kleineres Kapitel, an dem er aber sehr liegt, ist eine von mir für unerlässlich angesehene Kritik an der Rolle des Arbeitsvolks, an seiner Funktion als Mittel des Wachstums und der Krisenbewältigung und am, wenn man so will, Geisteszustand des Volks, der sich in der Krise zeigt. Wie gesagt, den Staat, das habe ich vorweg gesagt, möchte ich ausklammern, ein andermal behandeln. Also als das erste Kapitel, die Notwendigkeit der Krise in der Abteilung, die heißt, die ist hier von einer Entwicklung betroffen worden, nämlich in der sogenannten Realwirtschaft, will was gegen den guten Ruf dieser für handfest gehaltenen Abteilung sagen. Dort nämlich sind alle Prinzipien greifbar und wirksam, wie in der Marktwirtschaft eben Wachstum zustande kommt und mit dem Wachstum immer auch wieder Krisen. Das produktive Kapital und Wirtschaften, das Dienstleistungsgewerbe, alles stockt im Augenblick ziemlich. Die Konsumindustrie, der Maschinenbau, die Automobilindustrie mit Zulieferern, also eine allgemeine Rezession ist unterwegs. Und die zeichnet sich dadurch aus, zunächst, und das ist sehr überraschend ausgerechnet, dass plötzlich alles zu viel da ist. Es gibt zu viel Waren, es gibt zu viel Produktionsanlagen, die sind aktuell zu groß dimensioniert, es gibt zu viel Beschäftigte. Das ist schon verrückt, weil das doch sachlich eigentlich alles sehr brauchbar ist, weil sich eigentlich nach der Seite hin nichts geändert hat. Am Bedarf nicht, an den materiellen Grundlagen des Produzierens nicht. Der Lohn ist wie eh und je alles wie gehabt. Also merkt man, da ist überhaupt nicht irgendein normales Bedürfnis das Maß. Dafür wäre eigentlich das alles gut. Es wäre ja auch verrückt zu behaupten, da wäre plötzlich zu viel da. Könnte man die Anlagen nutzen, dann könnte man die Arbeit von mir aus gemächlicher machen, wenn es nicht so viel zu tun gibt. Und für Autos und anderes Zeug ist Bedarf genug da, das weiß jeder. Man könnte auch die Produktion umstellen, falls wirklich was im Überfluss produziert wird. An all das überhaupt kein Gedanke. Eben, es ist da gar nicht von irgendeiner Sorte von Bedarf oder Arbeitsplanung die Rede. Sondern das zu viel hat ein anderes Maß. Hier sind Gebrauchswerte, Produktionsmöglichkeiten, Beschäftigungsverhältnisse kapitalistisch wertlos und deswegen zu viel. Der Grund ist, dass Gewinne machen stößt an Schranken, die ganzen Kapitalrechnungen stimmen nicht mehr, die sind nicht mehr richtig rentabel, also sitzen diese Unternehmen auf lauter unnützen Kosten in Form von unverkäuflichen Waren, von nicht lohnend benutzbaren Produktionsanlagen, von Beschäftigungskosten, die zu wenig produzieren. Also die fehlenden Gewinnaussichten verwandeln alles bisher Nützliche in ein zu viel und damit zugleich in einen Verlust. Also nochmal ganz banal gesagt, das Urteil heißt eigentlich, hier ist zu viel Kapital, als dass es ein ordentliches Plus an Geld abwirft. Geldvermehrung ist also die Bedingung sine qua non, die über Wert und Unwert in dieser Gesellschaft entscheidet. Alles Produzieren entwertet sich, weil es nicht als Gewinnmaschinerie funktioniert. Der Grund dafür liegt jedenfalls garantiert auf einer Seite nicht, nämlich dass plötzlich die Arbeitskräfte zu teuer wären. Am billigen Einsatz von Arbeitskraft ist eigentlich kein Mangel, der funktioniert bestens. An der Lohn- und Lohnarbeitsfront ist bekanntlich in den letzten Jahren ein Fortschritt nach dem anderen an Verbilligung, an Verbesserung der Rentabilität erzielt worden ist. Aber es gibt ja eine Auskunft, woran es liegt. Nämlich erstens, es geht nichts mehr auf dem Markt. Da schlägt das Marktprinzip plötzlich negativ zu, nämlich dass der Markt offenkundig eine Sphäre ist, wo nicht Bedürfnisse bedient werden, sondern Zahlungsfähigkeit erobert werden will, wofür das Bedürfnis, dem man da Waren anbietet, bloß das Mittel ist. Jetzt heißt es, ist zu wenig Zahlungsfähigkeit da, um all das, was an Geschäftsansprüchen in Form von verkäuflichen, produzierten Dingen vorliegt, zu realisieren. Erstens wird jetzt die Massenkaufkraft als Problem behandelt, also die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Massen. Und die ist allerdings selber eine Konsequenz der Steigerung der Rentabilität, die ist eigentlich Ergebnis und Ausweis gelungener Ausbeutung, nämlich erfolgreicher Lohnsenkung. Es ist offenbar ein immanenter Widerspruch erfolgreichen kapitalistischen Wachstums. Als Lohnarbeiter werden sie immer billiger, als Kaufkraft daher immer beschränkter. Die zweite Beschränkung auf dem Markt, die besprochen und wird, ist, Kapitalisten expandieren zu wenig. Sie fallen füreinander als wachsende Kundschaft aus, sie kaufen zu wenig, weil sie zu wenig produzieren. Und sie kaufen zu wenig, wofür eigentlich? Für die Wachstums- und Marktanforderungen, die offensichtlich in den Anlagen im engagierten Kapital schon unterwegs sind. Und dieses zu wenig dafür potenziert sich mit dem Einbruch eben in dem Maße, wie es der Stillstand der Produktion an der einen Stelle, der Ausfall als Nachfrage deswegen zum Stillstand an der anderen Stelle führt. Also ist die Klage über die Beschränkung des Markts ein Hinweis auf lauter Verwertungsansprüche, die da schon aufgehäuft sind, die jetzt nicht mehr bedient werden. Zeigt also, dass sich hier gar nicht der Gang der Produktion nach dem Markt richtet, nach einem dort präsenten Bedarf, dass da in Bezug auf irgendwelche Marktgegebenheiten geplant würde, sondern dass das Wachstum eigentlich als unbedingter Zweck unterwegs ist, weil es eben nicht darum geht, mit Rücksicht auf den Markt irgendwelche Güter herzustellen, sondern weil es um Privatbereicherung in Konkurrenz zu anderen geht und der Markt die Sphäre ist, die dann jede dieser Privatbereicherungsinstanzen für sich erobern will. Und dabei missachten sie offenbar und stoßen jetzt auf Schranken des Marktes, über die sie sich eben offenkundig bis dahin einigermaßen hinweggesetzt haben. Wie das Wie geht das, eben rücksichtslos gegen den Markt zu produzieren, sodass man dann irgendwann auf seine Schranken stößt? Das ist die zweite Auskunft, die über den Grund und das große Leiden, die Betroffenheit der Realwirtschaft im Augenblick geliefert wird, und die heißt, sie haben zu wenig Kredit. Der große Vorwurf an die Bankwelt, dass sie den ihren nützlichen Dienst nicht leistet, heißt ja, die versagt beim Kreditieren. Das ist also das ungefragte Dogma und der für segensreiche erachtete Dienst dieser Abteilung. Sie ist die dazu verpflichtet oder befähigt oder von ihr wird verlangt, dass sie die Wirtschaft eben das produzieren, die Dienstleistungen, eben das ganze wirtschaftliche Getriebe der Marktwirtschaft mit den notwendigen Finanzmitteln ausstattet für deren Vorschüsse. Zu diesem Dienst, also zum Kredit, wo es heißt, an dem mangelt es jetzt, daran hapert es, das ist der Grund für die jetzt sich geltend machenden Marktschranken, will ich etwas sagen, weil hier wird offenbar ein Bedarf angemeldet und bedient, den es überhaupt nur im Kapitalismus gibt.
Moment einmal.
Ja.
Also der Mann erlegt Kredit, sagst du, wäre der Grund für die, oder wird dargestellt als Grund für die Marktschranken.
Ja, weil es heißt, Unternehmen leiden im Augenblick dran, dass sie so schlecht produzieren und auf dem Markt sich so schlecht bewähren können, weil es ihnen an Kredit fehlt. Weil sie die notwendigen Mittel für die Vorschüsse nicht haben, die sie brauchen und die sie jetzt brauchen, um überhaupt mit ihren jetzt eingeschränkten Bedürfnissen, mit ihren Produktionsnotwendigkeiten ordentlich voranzukommen.
Also Kreditmangel als Grund für fehlende Marktmacht oder Zugriff auf, ja,
okay. Ja, das tut so, als wenn die alle in Startlöchern säßen und würden gigantische Investitionen sofort gewinnbringend anwenden, wenn sie nur Kredit kriegen. Und es geht ja so weit, habe ich in der Zeitung gesehen, dass die sogar Vorschläge machen, die sollen gezwungen werden, die Banken Geld abzuschöpfen aus dem Hilfspaket der Bundesregierung, damit sie dann nicht mehr so klamm sind und das Geld geben. Ne? Also ist so absurd, weil wenn es die Marktschranken gibt, dann was soll denn die Expansion nutzen? Weil dann machst du halt noch mehr von dem Zeug woanders. Also ist ja absurd.
Ich will, ja, jetzt erscheint es absurd. Ich will ein bisschen eine andere Betrachtungsweise anbieten. Nämlich nicht die, na was soll denn jetzt mit Kredit besser werden, sondern erstmal darüber reden, was eigentlich damit gesagt ist, was damit über die Mechanismen des Wirtschaftens für eine Auskunft ergeht, wenn es heißt, Marktschranken machen sich geltend und werden so katastrophal, weil es Unternehmen an Kredit fehlt. Wenn sie jetzt über Kredit verfügen täten, ginge auch ihr Geschäft wieder besser. Dann wäre es vielleicht gar nicht bis dahin gekommen, dass sie jetzt als Produzenten und als Konsumenten ausfallen. Dann würde vielleicht auch mehr gekauft, dann würde auch mehr produziert. Das sind alles die Auskünfte. es fehlt an den Mitteln des Vorschusses, des Kaufens, und dieses Mittel ist der Kredit, heißt es. Es gibt sogar Auskünfte eben über den Dienst des Finanzwesens, die sagen, naja, das ist doch klar, Vorschuss braucht es schließlich immer. Das sind Verteidigungen, die sagen, man soll die nicht so angreifen, die leisten doch ihr Nützliches, weil Vorschüsse braucht es immer, und wer soll denn das sonst machen? Von wegen Vorschüsse, Kredit braucht es immer. Rationell gesehen kann man ja sagen, natürlich, je nachdem, was man produzieren will, macht man unterschiedliche gesellschaftliche Anstrengungen, konzentriert vielleicht den Einsatz von Arbeitskräften auf das eine oder andere, mobilisiert Produktionsmittel, die es gibt, wo es für nötig gehalten wird. Aber ganz anders ist es mit dem Kredit in der Marktwirtschaft. Der ist nämlich wirklich das, was man denkt, was es gar nicht gibt, ein Vorgriff. Aber ein Vorgriff eigener Art, nämlich vom Standpunkt des privaten Geschäfts aus. Da erobert sich mit Kredit ein Unternehmen die Verfügung über Geld, das sie selber nicht hat, noch nicht verdient hat, noch gar nicht erlöst hat, noch nicht realisiert hat. Also wird hier mehr Geld als Kapital verfügbar gemacht, als so ein privater Kapitalist selber eigentlich hat. Er produziert mit fremdem Geld als eigenem Kapital. Das bedient also einen elementaren kapitalistischen Zweck, nämlich das Bedürfnis einer, um es mal so zu sagen, Geldvermehrungsmaschinerie, die sich von den Schranken der Geldverfügung, die sie selber schon produziert hat, freimacht. Da wird also der geschäftliche Umschlag, der Kapitalumschlag, ohne Rücksicht darauf vorangetrieben, was man schon erlöst hat. Also da wird das Wachstum um jeden Preis in Konkurrenz zu anderen gefördert, und dafür ist der Kredit wirklich das Elementarmittel und der Hebel. Die Leistung des Kredits, und so wollte ich dann den wirklichen Zusammenhang von Kredit und Marktschranken mal zur Kenntnis geben. Die Leistung des Kredits ist also wirklich, dass er die Geschäftswelt, die dafür den Markt produziert, um auf ihn Gewinn zu realisieren, dass er die von den eigenen Realisierungsumständen relativ frei macht, also unabhängig macht von den Marktschranken, dafür sorgt, dass sich das Geschäftswachstum eben nicht am zahlungsfähigen Bedarf orientiert, den der Markt repräsentiert, sondern dass er laufend Kapitalisten mit Mitteln ausstattet, um Marktanteile zu erobern gegen andere durch mehr Kapitaleinsatz. Also kümmern sich alle Konkurrenten nicht um den Markt als solchen, sondern darum, eben diese Mittel in die Hand zu bekommen, weil das als Erfolgsgarantie auf dem Markt gilt und eingesetzt wird.
Verschiebt aber doch nur dieselben Probleme auf später.
Dass das zu Friktionen führt, dass das ein Widerspruch ist, erleben wir ja aktuell. Da komme ich noch drauf. Zuerstens fungiert aber der Kredit eben als Geschäftshebel. Er bedient und ist Mittel dieses Wachstumsfanatismus der Kapitalisten gegeneinander. Der wird durch Kredit freigesetzt. Zweitens wird er gehandelt und genommen und eingesetzt wie eine Geschäftsgarantie. Er ist quasi der vorweggenommene Geschäftserfolg und ist insofern eine einzige Spekulation auf künftiges Wachstum. Also alle Konkurrenten gehen davon aus, dass es nur an der genügenden Größe des verfügbaren Kapitals liegt, also an der Masse Kredit, die sie für sich mobilisieren können, um sich durchzusetzen. Das ist ein bemerkenswertes Urteil über den Laden. Nämlich, auf welcher Sicherheit der beruht. Wenn konkurrierende Unternehmen von der Selbstverständlichkeit ausgehen, naja, ich brauche bloß genügend Geld, mit Kredit geht alles, dann geht das Geschäft voran. Dann gehen sie davon aus, dass alle materiellen Bedingungen der Ausbeutung überhaupt kein Problem sind. Dass quasi im Geld so etwas wie ein Automatismus vorliegt, dass es sich auch erfolgreich vermehrt, wenn sie es nur haben, weil dann kann man sich damit alle Bedingungen verfügbar machen und dann ist der Erfolg gewährleistet. Verlassen sich also nach der Seite hin auf Willen und Bereitschaft der Arbeiterschaft, sich lohnend einsetzen zu lassen und darauf, dass sie alle sonstigen Mittel, also Produktionsmittel und so weiter, selber in der Hand haben oder in die Hand bekommen, um erfolgreich zu wirtschaften. So behandeln sie also das Geld für sich in ihrer Hand als Verfügungsmacht über die Quellen der Bereicherung, über die produktive Tätigkeit, über die Mittel des Produzierens. So deshalb ist dann der Standpunkt, der im ausgiebigen Gebrauch von Kredit betätigt und geltend gemacht wird, das ist quasi die Eigenart des Geldes, eben dessen Qualität ist, dass es unmittelbar aus sich selbst heraus seinem Besitzer, eben dem Unternehmer, der über genügend verfügt, auch Wachstum produziert und als Kapital fungiert. Und dieser Standpunkt und dieses, eben die Kreditmittel, die von diesem Standpunkt aus mobilisiert und eingesetzt werden, sind dann auch der Grund dafür, dass eben laufend im Vorgriff auf kommende Verwertung vom Standpunkt der Sicherheit des Konkurrenzerfolgs aus, vom Standpunkt, dass das Realisieren dann selbstverständlich ist, wenn man nur mit genügend Geld lohnend genug produziert, dass so gewirtschaftet wird, also dass in diesem Sinne wirklich rücksichtslos gegen den Markt produziert wird und dass insofern die Leistung des Kreditwesens darin liegt, eben diese Freisetzung des Gewinnstrebens mit zu gewährleisten, dafür die Mittel bereitzustellen. Das heißt aber für die da auf Kredit aus sind, mit Kredit wirtschaften, dass sie nicht nur mit Kredit produzieren, sondern auch immer mit Blick auf ihn, also mit Blick darauf, sich mit erfolgreichen Geschäften auch immer neuen Kredit zu erobern. Also sie produzieren nicht bloß mit Kredit Gewinn, sondern steigern mit Gewinn auch ihre Kreditwürdigkeit und haben das auch im Blick. Anders gesagt, das ganze Wirtschaften, der ganze Stoff, der ganze Zweck dessen, was da so wohlwollend und lobend die Realwirtschaft aktuell heißt, ist eigentlich Kredit, also das Kapital, das da wächst. Er wächst aus Kredit und umgekehrt, da fungiert Kredit massenhaft als Kapital. Und deshalb ist auch durchaus folgerichtig und quasi wie die Probe aufs Exempel, dass im Kreditwesen dann auch der Ausgangspunkt, die Schranke und also der Ausgangspunkt für Krise und die Schranke und die plötzliche Beschränkung dieses Wirtschaftens sich zur Geltung bringt. Also am jetzigen Einbruch zeigt sich ja nochmal erstens, das, was der Realwirtschaft heißt, hat seine Grundlage, seinen Stoff im Kredit, also auch seine Schranke an der Verfügung über und am Zugang zu und am Entzug von Kredit. Eigentlich ist schon eben diese Abteilung eine einzige mit Kredit wahrgemachte Aufblähung von Geschäftsansprüchen auf Markterfolg. Also sind sie die Betroffenen der Finanzkrise deswegen, weil sie ihren Wachstumsfanatismus mit Kredit und mit Anrecht auf erst noch zu schaffenden, zu realisierenden künftigen Reichtum betätigt haben, eben ohne Rücksicht auf den Markt, den laufend mit Kredit erweitert haben und deshalb jetzt, wenn der Kredit ausbleibt, auch einen Einbruch erleben, haben Kreditzugang verloren und damit machen sich schlagartig Marktschranken geltend. Zweitens kann man aber auch dazu sagen, sie sind nicht nur dadurch, dass sie Kreditzugang verloren haben, geschädigt, sondern, und auch das ist ein Hinweis auf die Natur dieser Abteilung Wirtschaft, sie haben lauter Geldvermögen verloren, selber verloren, weil sie selbst finanzkapitalistisch engagiert sind, weil gar nicht so von der Finanzwelt getrennt sind, wie das immer vorstellig gemacht wird. Also soll man auch erst gar nicht auf diesen Gegensatz verfallen von guter, realer Produktion gegen schlechte Finanzwelt. Weil alles am Kredit hängt, und damit komme ich zum nächsten Kapitel, nämlich zum Finanzkapital, dass sein Dienst versagt, weil seine Spekulation zusammenbricht, will was über Gründe und Verlaufsformen eben sagen. So viel ist klar, weil alles mit Kredit wirtschaftet, entscheiden auch die Geldzentralen darüber, wie weit der Kreditbedarf der Unternehmen befriedigt wird, wie ihr Kapital wirtschaftet. Und zwar entscheiden das diese Geldzentralen, das Finanzwesen, nach Gesichtspunkten ihres eigenen Geldgeschäftsbedarfs, nach eigenen Kalkulationen. Und die sind alles andere als, naja, im landläufigen Sinne vernünftig, aber sehr konsequent. Weil der Dienst des Finanzwesens ist selbstverständlich, wie alles in dieser Gesellschaft, wo jeder Dienst zugleich ein Geschäft ist, eben auch der Kreditdienst kein Zweck, sondern ein eigenes Geschäft, eben ein Mittel für Wachstum und zwar des Finanzkapitals. Ich will ein paar Ausführungen zur Eigenart dieses Geschäfts machen, die vielleicht dann im Einzelnen nicht ganz einfach sind, aber notwendig sind, um eben zu verstehen, inwiefern und wie hier ein Geschäftswesen eine Akkumulation zustande bringt, die dann diese verheerenden Wirkungen erstens auf sich selber und zweitens auf die anderen Bereiche der Wirtschaft hat. Also die erste Eigenart dieses Finanzgeschäfts besteht darin, dass hier unmittelbar eine Aneignung von Geld stattfindet, ein Plus zustande kommt, ohne dass überhaupt selbst was produziert wird. Ohne, wenn man so will, Umweg über die Produktion. Wie geht das? ganz einfach, wie geht das, Geldansprüche, Vermehrung zu produzieren, ohne überhaupt irgendwas zu produzieren? Eben durch den Kreditdienst, eben dadurch, dass man den Kreditbedarf, die Geldnotwendigkeiten der sonstigen Gesellschaft bedient und sich daran bereichert. Den privaten Kapitalmangel der Geschäftswelt, der aus ihrem Bedarf nach immerzu lohnender Anlage erwächst, diesen Mangel, Geldmangel beheben, also die Schranke des Privateigentums für die Kapitalisten aufheben durch Kredit, das kostet halt. Und insofern und mit dieser Kost schmarotzen die Finanzen an dem, was ansonsten an produktivem Getriebe stattfindet. Aber was heißt das schon schmarotzen, also dieser etwas moralisch klingende Anwurf, was heißt schon sich bereichern, ohne was zu produzieren? Es ist eben der überlassene Eigentumsanspruch an Geld, das verfügbar machen, das zur Verfügung stellen, was da als Bereicherungsquelle taugt, und so absonderlich ist das ja auch nicht. Wenn ja schon das Produzieren selber, das Kapitalistische, auch bloß Mittel ist zur Aneignung, zur privaten Aneignung von Reichtum, um Eigentumsansprüche zu produzieren und sogar im Kredit der vorweggenommene Zugriff auf Reichtum ist, der noch gar nicht produziert ist. Also der Kreditieren kostet Zins. Und dieser Zins ist ein Anrecht, der pur aus dem Eigentum an Geld erwächst, das man zur Verfügung überlässt. Und das ist eben die originäre, erste eigene Weise, Geld als Zugriffsmacht auf mehr zu benutzen, soweit dem Geld die Qualität der Vermehrung, ihre nützliche Anwendung quasi natürlich eingeschrieben ist. Dieses Geschäft beruht per se auf einer Spekulation. Da rechnen nämlich die Kreditgeber wie auch Nehmer selbstverständlich auf den Erfolg in der Konkurrenz, den sie mit dem zur Verfügung stellen von Kredit stiften. Dabei garantieren sie ihn selber gar nicht. Und zugleich ist auf der Seite des Kreditgebers bekanntlich ja auch eine ziemliche Gleichgültigkeit unterwegs gegen das, was mit dem Kredit dann zustande gebracht wird, weil auf seiner Seite existiert ein Rechtsanspruch, der immerhin bis zum Ruin des Kreditnehmers, der reicht, wenn der seine Kredite nicht bedienen kann. Das wie und wie sehr sich da der Kreditgeber um das kümmert, was mit seinem Kredit angestellt wird, die Begutachtung des Kreditnehmers als seine Geschäftsquelle passiert so und so weit, dass er nach dessen Verlässlichkeit fragt, dass er sich überlegt, wie viel Geld er dem verfügbar machen will, wie viel Plus er sich also da ausrechnet. Und diese Spekulation, also diese Erwartung, die da Grundlage der Kreditvergabe ist, wird eingepreist als Risiko und als Beurteilung der Kreditwürdigkeit, also selber zum Geschäftsumstand und zu einem Element des Geschäfts. Der zweite Witz des Finanzwesens ist, dass diese Geschäfte gar nicht in erster Linie mit eigenem Geld gemacht werden, sondern dass die Kreditwirtschaft mit fremdem Geld, überhaupt mit allem Geld der Gesellschaft, als privaten Geschäftsmittel der Banken agiert. Eben weil alles Geld bei den Banken zentralisiert ist, weil alle Zahlungsakte der Gesellschaft über die Finanzinstitute laufen, nutzen die das aus. Als Geldzentralen verwenden sie das Geld als ihr eigenes Bereicherungsmittel. Wie geht das? Banken machen sich das Geld der Einleger frei verfügbar, indem sie das Geld der Kunden durch Zahlungsversprechen ersetzen, also denen gegenüber Zahlungspflichten eingehen, die sie einzuhalten versprechen, immer wenn das nötig ist. Und versprechen sogar einen gewissen Anteil an ihren Geschäften, also auch an Zins, wenn sie der Bank das Geld überlassen. Und dieses Geld verwenden sie dann als ihr Vermögen für Bankgeschäfte, also für Kreditvergaben, an denen sie verdienen. Banken fungieren so nach der einen Seite ihn als Generalschuldner eben gegenüber allen Einlegern und zugleich als Generalgläubiger eben gegenüber allen, denen sie Kredit geben, und verwandeln auf diese Weise, also Schulden, die sie bei ihren Kunden machen oder haben, eben Zahlungsversprechen, in Geld, was für sie als zinstragendes Kapital fungiert. Also so gesehen stiften Banken eigentlich ein Doppelleben der Geldsumme, nämlich einerseits als Einlage, die als Kontogutschrift, als Zahlungsversprechen, als solches Vermögenseigentum des Einlegers ist und von der Bank qua Zahlungsversprechen garantiert ist, und andererseits eben als weggeliehenes Geld, das selbst seinen Weg als Kredit geht, das wiederum woanders auf irgendwelchen Konten landet und dort sogar Grundlage wieder für einen neuen Kredit ist. Also liegt hier schon wieder eine Sorte Spekulation vor, nämlich Banken rechnen dabei darauf, dass sie die Zahlungsversprechen, die sie gegenüber ihren Einlegern eingehen, immer bedienen können aus den Rückflüssen, die an anderer Stelle bei ihnen eingehen, und das zumal schon deswegen, weil ein Großteil dieser Zahlungsversprechen einfach zwischen den Banken verrechnet wird und da überhaupt gar keine Zahlungsnotwendigkeiten auftreten, wo wirkliche Zahlung fällig ist. In allen anderen Fällen rechnen, spekulieren Banken eben darauf, dass ihre Kreditgeschäfte immerzu genügend einbringen, Rückflüsse, Eingänge produzieren, aus denen alles, was an Zahlungsnotwendigkeiten, an Zahlungsverpflichtungen von ihnen eingegangen ist, bedient werden kann. Also das Geld, was in den Kreditgeschäften unterwegs ist, das soll mit deren Gelingen dann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit verbürgen. Grundlage dieses Bankgeschäfts und die Spekulation auf Rückflüsse ist also die Basis dafür, dass der Bank dann auch dieses Zahlungsvermögen zugetraut wird und zugeschrieben wird. Und wenn das mal der Fall ist, und normalerweise ist das der Fall, dann fungieren auch die Zahlungsversprechen der Bank, die sie gegenüber ihren Einlegern hat, wie wirkliche Vermögen. So schaffen also die Banken durch dieses Doppelleben der bei ihnen einlaufenden und zentralisierten Geldsummen Bankkapital eben eine wachsende Verfügungsmasse in ihrer Hand. Also die Bank klingt sich einerseits auf diese Weise in alle Geschäfte ein und umgekehrt das Geld der ganzen Gesellschaft steckt dann auch in diesen Bankgeschäften. Also deren Gelingen entscheidet dann auch darüber, dass immer genügend zurückfließt, entscheidet darüber, wie sie für ihre Zahlungsverpflichtungen einstehen kann und damit, welche Geldqualität überhaupt die Einlagen haben. Es zeigt sich jetzt negativ, und war neulich ja der große Problemfall, nämlich wenn Einleger massenhaft das, was heißt, ihr Geld haben wollen, dann geht das gar nicht. Dann zeigt sich, dass hier eigentlich bloße Zahlungsversprechen als Vermögen fungiert haben. Technisch gesehen heißt das, die Zahlungsanforderungen dürfen die Rückflüsse nicht laufend übersteigen. Sachlich heißt das, wenn mit wirklichen Einnahmen die Forderungen bezahlt werden sollen, dann zerstört das die Geld- und Kreditverhältnisse. Soweit die erste, wenn man so will, elementare Etage der Finanzgeschäfte, aber eben nur eigentlich die elementare Basis. Die Banken veranstalten schließlich solche Kreditgeschäfte, damit ihr Vermögen wächst. Also haben sie auch immerzu Bedarf danach, sich ihrerseits von den Schranken frei zu machen, die darin liegen, nämlich den Schranken der Einlagen, das, was bei ihnen quasi automatisch an Geld einläuft aus der Gesellschaft, und von den Schranken am Kreditbedarf der Geschäftswelt, also das, was quasi automatisch an sie an Kreditanforderungen, an Kreditbedarf herangetragen wird. Wie geht dieses sich freimachen? Die Banken bieten und suchen neue Geschäftsartikel. Anlagen, die Zuwachs versprechen. Sie ziehen Anleger auf sich durch Angebote von Ertragsversprechen. Und wie gesagt, ich will da im Wesentlichen bloß die Prinzipien erzählen, weil nicht in die Einzelheiten und so weiter gehen, das klärt nichts an der Sache, und zweitens ist bloß ein Wust von eigentümlichen Formen dieses Prinzips, eigentümlichen Ausformungen dessen, was ich jetzt zu Wertpapieren aller Art erzählen will. Nämlich die einfachste und Form, und an der ist das dann auch durchaus die Eigenart dieser neuen Geschäftsartikel greifbar. Die Bank betätigt sich als Aktivist von Verzinsungsgeschäften, die sie selber eröffnet und sich...
Kann ich mal schnell ja. Mal zurückfragen? Ich habe vorher mal schon verstanden, dass die, bei dem Anfang die Banken wollen sich freimachen von ihren Schranken, dass die Einleger also eine Schranke sind, ist mir gleich klar, weil es sind ja nicht genug, sind ja nie genug dafür, sie fühlen sich vielleicht Kredite geben will, aber inwiefern sind Kredite neben einer Schranke, das habe ich irgendwie nicht gescheit verstanden.
Die Summe des Kreditvergeben kannst davon abhängt, wie
sehr. Sing mal lauter!
Weil die Summe dessen, was du als Kredit vergeben kannst als Bank und dann Geschäft machen kannst daran, dass man davon abschließend, ob irgendjemand aus dem produktiven Gewerbe oder Handelskapital den Kredit nachfällt. Das ist die erste Mal die Bestimmung dieses Kredites.
Und ja, die Bank auch durchaus eben begutachtet, welche Erwartungen auf ein für sie lohnendes Geschäft damit eröffnet sind, welche Sicherheiten dieses Geschäft bietet, also pur Kredit freihändig vergeben, tun Banken ja auch nicht, eben weil sie die Spekulation auf ein erfolgreiches Kreditgeschäft ist, beurteilen sie auch diese Erwartung an den Umständen, an der Größe, an der Qualität der Gewinne, die dieses Geschäft macht, des Kapitals, was da engagiert ist.
Schon. Die Schranke ist aber auch der Rückfluss selber. Der wird ja nicht gleich zurückgezahlt in einem Jahr, dann zwei Monaten, sondern in dann drei oder vier Jahren. Also ist das auch eine Schranke.
Ja. Also das schlägt sich eben auch auf der Seite der Einlagen, der Rückflüsse und wie gesagt auf der Seite der zu begutachtenden Geschäftsgelegenheiten nieder. Also suchen und bieten Banken neue Geschäftsartikel, nämlich machen sich zum Aktivisten von Verzinsungsgeschäften neuer Natur. Sie machen eigene Angebote zum Anlegen von Geld bei ihr und umgekehrt, sie nutzen ihre Geldverfügung als Mittel für Anlagen in alles, was Vermehrung verspricht. Also kreieren und erwerben eigentlich Anlageobjekte, die alle Formen von Wertpapieren. Banken treten da auf als Emittenten, die solche Gelegenheiten eröffnen und auf der anderen Seite schon wieder und vor allem sind es die Banken selber als Investoren, die Anlagemöglichkeiten vergleichen und mit anderen Angeboten von Erträgen Vermehrungsversprechen bewerten, die also solche Papiere um ihre Erträge willen kaufen und verkaufen. Diese Geschäftsmittel sind also Ertragsversprechen, die gehandelt, gekauft und verkauft werden. Und der Preis, den die haben, bestimmt sich nach einem Vergleich mit sonstigen Vermehrungsmöglichkeiten. Der Preis ist also ein Akt der Bewertung. Dieses Papier bekommt einen Wert und er stellt sich her über den Handel solcher Vermögenstitel. Die Besonderheit dieser Geschäftsartikel bringt mit sich, dass sich der Wert sogar ändern kann, eben weil es Gegenstand einer laufenden Bewertung als Ertragsquelle ist, je nachdem, wie der Vergleich ausfällt. Deshalb ist bei diesen Geschäftsartikeln, wie es da schon Aktien und sonstigen Anlagemöglichkeiten, auch noch ein Fortschritt bemerkbar. Es ist eben nicht nur der versprochene Zuwachs, also Zins, Dividende, die an solchen Papieren hängt, sondern die Bewertung des Papiers selber, also der Kurs, dessen Änderung, das Objekt der Begierde, das ist dann das Entscheidende sogar bei allen Papieren, die einen wechselnden Kurs haben. Bei anderen ist es eben der versprochene Zusatzertrag, während der Ausgangskurs relativ fest liegt. In jedem Fall macht da das Vertrauen in eine Wertsteigerung, in eine wachsende Ertragsgröße die Bewertung aus und stiftet Vermögen. Diese Finanzgeschäfte stellen also die Kreditlogik eigentlich auf den Kopf. Wenn beim Kredit die Hauptsumme, also Geld, verliehen wird und Zins erbringt, dann ist es hier genau umgekehrt. Nämlich das Versprechen auf einen bestimmten Ertrag, also ein Zins, eine Dividende, verleiht dem Papier Wert, obwohl da gar kein Wert produziert wird und das Geld, was dort angelegt wird, auch gar nicht eben als Kredit für irgendeine Form von Produktion verwendet wird, sondern hier ist der versprochene, eben vom Emittenten garantierte Ertrag der Grund und die Größe, die dem Papier selber einen Wert verleiht.
Moment.
Ja.
Teilweise ist doch überhaupt kein Betrag versprochen. Also es gibt ja dann diese, was weiß ich, wenn man jetzt jemanden quasi nimmt. Das ist halt irgendein Immobilienfonds, der einen Kurswert hat. Die Leute sich gedacht haben, dass der arbeitet mit Rendite und ich kaufe das und habe damit eine Gewinnerwartung, die sich dann bei mir als
ja.
Der Gewinn realisiert sich dann und damit habe ich meine Rendite.
Ja.
Also da gibt es ja überhaupt keinen versprochenen Gewinn oder Zins.
Aber das ist ja das Versprechen. Du hast es ja gerade erläutert, worin das Versprechen besteht. Ja, Lehman Brothers garantiert ein Wachstum dieses Fonds in den kann man investieren und da hat man dann nicht eben im Unterschied zu dem Geld, was man fällt oder zu anderen Anlagen, eine Anlage, die verspricht Gewinn. Egal in welcher Form, entweder darüber, dass der Kurs dieses Fonds selber oder dass er irgendwas ausschüttet. Auf jeden Fall ist das Versprechen. Mit welcher Garantie das versehen ist. Danach unterscheiden die sich wieder, je nachdem, ob es heißt, und hier gibt es eine Garantie auf eine feste Rückzahlungssumme oder es das Risiko trägt der Anleger selber. In jedem Fall ist es ein Angebot zum Spekulieren auf einen Ertrag und diese Spekulation, dieses ich erwarte mir da was, also kaufe ich es, setzt diese Dinger in Wert und treibt im Zweifelsfall den Kurs rauf oder eben auch runter.
Ja, was mir wichtig war, dass es ja wirklich nur ein Angebot auf eine gewisse Spekulation ist und nicht auf ein Zinsversprechen, das festgelegt ist.
Auch das gibt es ja, alles gibt es ja, je nachdem. Es gibt mal feste Zinsversprechen, wo es heißt, dann die Qualität dieses Wertpapiers liegt darin, dass es einen festen Zins irgendeiner Art bietet. Ein anderes bietet eben Sicherheiten, dass man zumindest die Hauptsumme wiederkriegt. Wieder alle möglichen Formen, alle und bloß das Prinzip wollte ich ja festhalten. Beruhen darauf, dass entweder über den versprochenen praktisch Ertrag, den es abwirft, oder über das Versprechen, hier steigt der Wert des Papiers selber. Angebote zum Anlegen sind und dieses Angebot, in dem es gehandelt wird, stiftet da Vermögen, setzt diese Dinge in Wert. Negativ ist es ja jetzt sichtbar. Dann, wenn sie nicht mehr nachgefragt werden, nicht mehr gehandelt werden, kein Vertrauen mehr in ihre Werthaltigkeit existiert, dann gibt es den auch nicht mehr, dann verschwindet der. Also dieses eigentümliche Finanzgeschäft, dieses Produzieren von Wert durch Ertragsversprechen, die dem Papier, an dem dieses Versprechen hängt, eben einen Wert verleihen. Das heißt bei Marx fiktives Kapital, das ist also kein Wertprodukt, kein vermehrter Reichtum in Form von handfesten, verkäuflichen und benutzbaren Dingen, sondern das ist eigentlich der Kapitalismuszweck in unmittelbarer Reinform. Nämlich das versprochene Plus macht da was zum Wert, zum gesellschaftlich anerkannten Reichtum. Und auch das ist immerhin eine bemerkenswerte Auskunft über die Art des gesellschaftlichen Reichtums. Irgendein Anrechtstitel auf ein Plus, dass da was wächst in Geldform, ist so gut wie Kapital, das in irgendeinem Betrieb funktioniert und über Produktionsbedingungen gebietet und Arbeit kommandiert und irgendwelche Güter schafft. Es mag verrückt klingen und auch verrückt sein, dass da Geldvermehrung ohne irgendeinen Umweg über Produktion pur über ein Plusversprechen zustande kommt. Aber das ist eben die Logik der Geldvermehrung, die eben nicht ums Produzieren, ums Konsumieren und um Fortschritte an Produktivität geht, auch da, wo das alles als Mittel eingesetzt wird, sondern wo alles nur Mittel für Geldaneignung, also für private Zugriffsmacht auf Reichtum ist, dann gilt auch, solange so ein Plus zustande kommt, dann fragt keiner nach der Qualität der Quelle. Das ist sehr konsequent, wenn am Geld eben sowieso nur die Eigenschaft zählt, dass es dazu taugt, sich ein Mehr an Reichtum anzueignen.
Ich wollte ganz kurz, hast du gemeint, dieses Plusversprechen wäre eine Plusgarantie oder wie?
Nein, ich wollte nur bemerkt haben, dass dieses Versprechen in Anführungszeichen ja nur eine Aussage dahingehend ist, dass man einen gewissen Gewinn erwartet. Ja? Also nicht auf dieses Papier gibt es jedes Jahr 3 oder 5%, sondern man sagt, es ist eine Gelegenheit. Also man erwartet da Rendite, also man erwartet den Gewinn. Und deswegen ist es für den Käufer, also dieser Anleihe oder was auch immer auch ist, ein in Anführungszeichen Zinsversprechen.
Ja, und ich würde es bloß anders betonen. Ja, du sagst, naja, es ist ja bloß ein Versprechen. Ich wollte gerade das Umgekehrte betonen. Hier wird ein bloßes Versprechen, eine bloße Spekulation wertstiftend. Die setzt ja Geld in Bewegung, die stiftet gültigen Reichtum, Wachstum, was sich bis es zusammengekracht ist, zu ganzen gesellschaftlichen Milliarden zusammengerechnet haben, die auch ihre Rolle gespielt und ihre Funktion getan haben. Das waren Vermögen, also von wegen bloß Versprechen, das waren fungierende Vermögen, solange sie als Versprechen geglaubt, bedient, gehandelt und so weiter worden sind im Umfang.
Das sind wir einig. Also das Problem ist, dass das Versprechen ist, auch darauf basiert, dann das Weitere.
Das, noch einen Ton dazu zu sagen, das ist ja in einem ganz grundsätzlichen Sinne, alle diese Geschäftsartikel, diese Wertpapiere sind in einem ganz grundsätzlichen Sinne spekulativ, weil die Grundlage der Bewertung ist eben, wie sehr das Vermehrungsversprechen der Bank wie glaubwürdig, wie schon realisiert behandelt wird. Dass angesichts der laufenden Kreditgeschäfte, des Wachstums, egal auf was da spekuliert wird, immer ist unterstellt, diese Anlage lohnt sich, weil ich verlasse mich darauf, ich setze darauf, dass hier ein Wachstum vorliegt, dass dieses Versprechen eben kein bloßes Versprechen, sondern eine Quelle der Bereicherung für mich, also für den Anleger ist. Und das, was da also fiktives Kapital heißt, weil hier das Versprechen selber Wert produziert, zwar gültigen, anerkannten, das ist eigentlich sogar die Hauptsache des modernen kapitalistischen Reichtums. Das erfährt man ja jetzt gerade immerzu, dass welche Summen da produziert, zustand gebracht werden und gerade auch zusammenkrachen. Eine Hauptquelle dieser Sorte Geldvermehrung, Reichtumsstiftung, ist übrigens der Staat selber, also die Instanz, die von Haus aus überhaupt nichts produziert, außer eben den ganzen Laden zusammenhält und also diese Instanz ist überhaupt die Hauptquelle, weil sie qua Hoheit, also qua ihrer Zugriffsmacht auf den Reichtum der Gesellschaft und qua ihrer Geldhoheit überhaupt ausgerechnet eben, wo sie nichts produziert, die glaubwürdigsten und sichersten Wachstumsversprechen überhaupt in die Welt setzt, also die verlässlichsten Papiere.
Heißt die Bundesanleihen?
Ja, alles, was der Staat an Staatspapieren rausgibt, sind ja von Haus aus, repräsentieren ja überhaupt nichts Produktives, sondern pur die Macht des Staates, eben diese Versprechen laufend zu bedienen und damit glaubwürdig zu machen, aus den, entweder aus neuen Schulden oder aus...
Wie glaubwürdig ist es, sagte Werner Rügeberger, sagte, uns Schulden können niemals bezahlt werden, niemals. So hoch sind die.
Ja, sie müssen ja auch nicht bezahlt werden, das ist ja das Schöne an denen. weil der, wie gesagt, der Staat als die Instanz, die über den ganzen Laden gebietet, auch immerzu mit ihren Steuern oder mit neuen Schulden solche Staatsanleihen bedient. Also die Vorstellung, die werden jemals bezahlt, ist sowieso weltfremd. Diese Art des Geschäftswesens der Banken, diese finanzkapitalistischen Angebote und ihre Wahrnehmung produzieren sowas, was man eigentlich einen Zirkel nennen könnte. Sie produzieren ein enormes Vermögenswachstum jenseits alles sonstigen Produzierens. Die Banken ziehen nämlich da wechselseitig Kredit auf sich selber. Also ihr versprochenes Wachstum fungiert ja da als eigenständige Quelle von Geldkapital, macht diese Wertpapiere, die sie da ausgeben, glaubwürdig. Und das Wertpapier in der Hand des Halters, das sind im Wesentlichen schon wieder die Banken selber, ist zugleich fungibles Vermögen und nicht zuletzt schon wieder Sicherheit für Kredit.
Sozusagen, aber auch Forderungen, Kreditforderungen werden behandelt als Vermögen,
ja.
Und sind Anspruch auf neuen Kredit. Also wie Wertpapiere selber auch Anspruch sind auf
eben. Neues Kapital. Also diese Ertragsversprechen, die da gehandelt werden, die fungieren praktisch als an dem wollte ich jetzt bloß zeigen, als finanzkapitalistisches Vermögen, mit denen nicht zuletzt dann schon wieder die Versprechen eingelöst werden, die mit ihnen in die Welt gesetzt werden. Und das, was bei einer Bank wie Schwindel wäre, das funktioniert eben als Geben und Nehmen der Banken untereinander. Die geben sich wechselseitig mit solchen Anlagen Kredit und insgesamt gesehen kreditiert sich da der Finanzsektor laufend selbst. Kauft also mit diesen Krediten dann die Anlagen, die er selbst fabriziert. Machen wir aber nicht so lang. Gedanken und Argument. Was da die Banken, also das Finanzwesen, die Finanzagenturen durch den Handel solcher Wertpapiere untereinander und auch mit dem Rest der Menschheit, aber vor allem untereinander, eigentlich das, was ich Zirkel genannt habe, an eigentümlichem Vermögenswachstum zustand bringen. Inwiefern und wie da Banken laufend Kredit auf sich selber ziehen. Erstens fungiert da in Gestalt dieser unterschiedlichen Anlageobjekte eigentlich immerzu versprochenes Wachstum. Das, was die Finanzagenturen selber garantieren, dass sie eben diese Versprechen bedienen können, aus dem, was sie immerzu an Wachstum zustand bringen, fungieren da also als eigenständige Quelle von Geldkapital, nämlich als Möglichkeit und als die Fähigkeit der Banken, eben solche Papiere zu schaffen, die ihnen Anleger einbringen, also Anlagen, Geld zunächst und in der Hand des Halters, die im Wesentlichen schon wieder Banken sind, eben zugleich als dieses Versprechen, als dieser gehandelte Titel ein veritables Vermögen darstellen. Als dieses Vermögen selber wieder natürlich zu dem fähig und sind und benutzt werden, wofür Vermögen eben gut sind in der Hand von Banken, nicht zuletzt als Grundlage für, als Vermögen, was sie sich anrechnen, als Grundlage für Kredit und eben als Grundlage dafür, auf der Basis dieses angerechneten Vermögens eben neuerlich tätig zu werden als Emittent oder Anleger. Insofern fungieren also die Ertragsversprechen, die da gehandelt und wechselseitig gekauft und verkauft werden, als finanzkapitalistisches Vermögen, mit dem nicht zuletzt eben diese Versprechen selber auch wieder eingelöst werden. Sagt dann hinterher, wie sich das jetzt negativ zeigt, da ist es eigentlich sehr greifbar, dass hier sich der Finanzsektor auf diese Art und Weise laufend selber kreditiert. Also selber die Anlagen kauft, die er fabriziert, und zwar mit dem Vermögen, was er sich aus solchen Anlagen wiederum zurechnet. Es hat überhaupt nichts mehr mit irgendeinem Dienst am produktiven Kapital zu tun, aber mit dem Dienst am Zweck der Geldvermehrung ist das irgendwie schon. Also mit dem Verkaufsakt ist eigentlich die Vermehrung gelungen. Da beansprucht also das Finanzwesen im Grund aus sich selbst heraus kapitalistischen Reichtum zu schaffen und macht das auch wahr, ohne Rücksicht auf die sonst laufende Akkumulation, also auch unmittelbar, also unabhängig von der Schranke des elementaren Kreditgeschäfts. Das ist bloß Basiselement und, wenn man so will, Zuträger dieser erweiterten Finanzgeschäfte. Das, was da aus den normalen Kreditgeschäften an Geld einfließt, fließt eben selbstverständlich auch in diese Geschäfte als Material und Garantie mit ein. Insoweit ist einerseits das Wachstum des Finanzkapitals ziemlich entschränkt. Es hat aber auch in sich selbst, und jetzt komme ich drauf, also quasi wie den nachgelieferten negativen Beweis, es hat aber auch und produziert aus sich selbst heraus eine Schranke. Es ist nämlich, also dieser Geschäftsverkehr ist angewiesen darauf, dass die einschlägige Kundschaft, also die Banken und Großanleger, wechselseitig laufend neu anlegen. Also immerzu investieren, also immerzu auf Wachstum setzen und sich das wechselseitig zutrauen. Dass mit diesem Geschäft immerzu neue Geldquellen zu stiften sind und gestiftet werden, und dass also alle, die sowas in die Welt setzen, deswegen und so auch für diese Versprechen einstehen. Also diese Geschäfte sind aus Vertrauen in die Fähigkeit der Kreditagenturen selbst gegründet, eben mit ihrer Geldmacht laufend neue Kreditverhältnisse zu eröffnen. Andersrum gesagt, das ist auf ständiges Wachstum und nicht auf massenhaftes Einlösen der Papiere berechnet. Eben nicht auf die Behandlung als Geld, dessen man sich versichert, sondern als Finanzkapital, eben als lohnende Anlage, die man also deswegen festhält, in die man deswegen laufend neu investiert, die man nur verkauft, um eben in eine andere schon wieder neu zu investieren. Wenn also das Wachstum des Bankgeschäfts oder ihre jederzeitige Fähigkeit, solche Versprechen zu realisieren, aus Wachstum egal welcher Art, wenn das fraglich wird, also Zahlung vermehrt verlangt werden statt Anlagen, dann bricht das auch zusammen, dann bekommen Banken Probleme mit ihren Zahlungspflichten. Dann ist auch schnell klar, dass es das Geld als solches nicht gibt, sondern dass hier Versprechen als Vermögen fungiert haben, die eben jetzt plötzlich bloße, wenn man so will, leere Versprechen geblieben sind. Und das ist gerade der Fall und Ausgangspunkt der Krise, nämlich diese Umkehrung. Das ist einerseits notwendig, andererseits, mal so angefangen, genügt eigentlich irgendein Indiz, irgendeine Änderung im generellen Geschäftsgang, dass in großem Umfang Erträge sich nicht einstellen, um Zweifel aufkommen zu lassen. Also bekanntlich war ja irgendeine Zinsänderung in Amerika, der Ausfall von US-Hauskreditnehmern, der erwartete Ausfall, der Grund dafür, dass der ganze Wertpapierüberbau Zug um Zug in Zweifel gesetzt worden ist. Also das hat eine, wenn man so will, Entwertungskaskade in Gang gesetzt. Und das ist auch nicht verwunderlich, sondern zeigt eben so rum nochmal die Qualität dieser Vermögen. Es war eben nur die anerkannte Geldmacht der Banken, ihre Kreditmacht, das Setzen auf Finanzkapitalwachstum. Und wenn diese Grundlage verloren geht, dann geht auch der Wert flöten. Also mal ganz banal gesagt, derselbe Grund, der sie in Wert setzt, nämlich das Vertrauen in die Wachstumsversprechen, ist auch der negative Grund für ihre Außerwertsetzung. Der Verlauf zeigt das. Also wenn Papiere, mit denen ansonsten Zahlungspflichten weitgehend erfüllt werden, nicht mehr als solche für vertrauenswürdig, für gültig angesehen werden.
Ja, warum? Also das ist mir, der Grund ist mir nicht klar, beziehungsweise wenn, wie du gesagt hast, auf einmal Zahlung verlangt wird und es in kumulierter Form, dass also immer mehr Anleger ihre Papiere verkaufen, also das Vermögen abziehen, was da der Grund ist, also der Übergang von dieser Schritt, also ist das jetzt wirklich der Entzug des Vertrauens als Auslöser oder ist das
ja.
Was ist der Auslöser?
Ja, und da wollte ich sagen, wo das anfängt, mag sogar zufällig sein, es sind Indizien der Spekulation, der Rechnung drauf, dass hier nicht mehr wie bisher, wie selbstverständlich das Wachstum weitergeht. Diese Kredithaufen da, diese Papierhaufen, die in der Welt sind, sich weiterhin vermehren. Und da hat in dem Falle, ja, das ist ja aktenkundig zu besichtigen, ein Anstoß dieser Zinsänderung in Amerika gereicht, um diese Kaskade in Gang zu setzen. Wofür ich plädieren wollte, war eben nach keinem anderen Grund zu suchen als dem, der in der Qualität dieses Reichtums liegt, dass hier eben solche Änderungen im Geschäftsgang, solche Veränderungen von Daten, mit denen spekuliert worden ist. Also der aufkommende Zweifel in das Weitergehen dieses Wachstums, damit in die Verlässlichkeit der Wachstumsversprechen. Der Grund dafür ist, dass hier sich was umdreht. Und dann potenziert sich das genauso negativ. Der Verlauf nämlich, der ist sehr, sehr einsinnig. Und da zeigt sich, wie die Akkumulation zustande kommt negativ. Wenn die Papiere, mit denen ansonsten die Zahlungspflichten weitgehend erfüllt werden, nicht mehr als solche gültig oder nicht mehr so gültig sind, wie ist das schon, in den Bewertungen plötzlich von AA auf BB oder was weiß ich was runterfallen. Das ist aber nichts anderes als ihre Glaubwürdigkeit als fungibles Geschäftsmittel, als Vermögen verlieren. Also solche Papiere, mit denen ansonsten übrigens die Zahlungsverpflichten längst weitgehend erfüllt werden, ja dann, wenn also die anfallende Einlösung nicht mehr mit der Ausgabe neuer Papiere machbar ist, wenn dann Papiere plötzlich verkauft werden müssen, weil man Zahlungspflichten nachkommen muss. Und das im großen Stil, dann geht prompt ihr Wert vor die Hunde. dann finden sich auch keine Anleger mehr, die bereit sind, die als diesen Wert zu akzeptieren, der bis eben noch war. Und damit ist dann, und das ist jetzt der Fall, das Hauptgeschäftsmittel dieses ganzen Finanzwesens kaputt. Also dann fallen die Wertpapiere eigentlich auf den Status offener Schulden zurück. Dann werden sie statt als Kapitalvermögen eben als Dinge behandelt, wo es darum geht, sie unbedingt zu Geld zu machen. Dann werden aber damit auch die Finanzsubjekte selber in Zweifel gezogen. Dann fallen eben Emittent und Investor, also diese feine Rolle des ganzen Bankwesens. Ja, wir emittieren Wertpapiere und die haben dann deswegen, weil sie gehandelt und genommen werden, ihren Wert. Und als Investor betätigen wir uns selber als die Bestätigung solcher Emissionen. Die fallen zurück plötzlich auf die Rolle einerseits des kritischen Gläubigers, der laufend offene Forderungen präsentiert und nicht mehr selbstverständlich eben sein Gegenüber, also andere Banken, kreditiert, und auf die Rolle des besorgten Schuldners, der liquide Mittel festhält und sich möglichst verschafft und die sammelt, weil ihm eigene Zahlungspflichten drohen, also hortet er Geld, statt es auszuleihen, weil er selber keinen Kredit mehr genießt. Dann zeigt sich also das, was ich erklären wollte und wo auch nachgefragt worden ist, was Sie als Zirkel bezeichnet haben, nämlich das Doppelte. Nämlich, dass alle voneinander abhängig sind, und zwar in der Weise, dass das Vermögen des einen aus den Schulden der anderen Bank besteht. Und wenn der eine die Schulden nicht mehr bedienen kann, auch das Vermögen des anderen nichts mehr wert ist. Weil eben dieses Vermögen bloß in den Zahlungsversprechen der Konkurrenten besteht, die jetzt gerade nicht mehr gesichert sind. Und zweitens zeigt sich aber, dass sie als Konkurrenten, die aus ihren Geschäftspartnern jetzt das Geld rauszuziehen versuchen, ihr Vermögen retten wollen, eben in Geld verwandeln wollen, weil sie die Sicherheit haben, dass diese Geschäftssphäre kein verlässliches Wachstum mehr hergibt, dass sie dann selber die Entwertung in Gang setzen. Die erste Abteilung.
Ja. Was meinst du mit dem Geld verwandeln wollen? Verkaufen?
Ja, verkaufen und.
Was nicht zu verkaufen?
Ja. Also das erfährt man doch übrigens an den Rettungsaktionen, die der Staat macht, sieht man es dann wieder. Er kauft ihnen solche, über das will ich aber jetzt gar nicht reden groß, aber nur als Beleg. Der Staat macht sich anheischig zu sagen, er übernimmt solche unverkäuflichen Wertpapiere, damit sie überhaupt irgendwie in Wert gehalten werden, weil diese sonstigen Agenturen, die mit denen wechselseitig handeln, sie sich wechselseitig nicht mehr abnehmen, als Wertpapiere nicht mehr und zugleich in Geld gar nicht, deswegen auch nicht verwandelbar sind. Das ist die eine Seite, also das, was der eine sich als Vermögen angerechnet hat, besteht in den Schulden des anderen, der sie gerade deswegen nicht mehr ordentlich bedienen kann, wenn es heißt, er wird als Schuldner begutachtet und nicht mehr als selbstverständlicher Emittent, der für Bedienung garantiert. Und das zweite ist zugleich, als diese voneinander abhängigen, sind sie Konkurrenten, die durch den Versuch der Rettung ihres Vermögens, durch das Dringen drauf, sie bestehen anderen gegenüber auf Zahlung oder sie verweigern Kreditierung, sie halten Geld selber fest, was sie sich beim Staat besorgen und so weiter, selber die Entwertung dieser Papiere, also das Generelle, es fällt da ein ganzer riesiger Vermögenshaufen in sich zusammen, in Gang setzen. Damit noch ein paar Bemerkungen, nochmal rückblickend zum als kleines fettes Kapitelchen, die Folgen für den sonstigen Gang der kapitalistischen Geschäfte, die, also sowas wie die Verallgemeinerung der Krise. Von dieser Finanzkrise, die ganze kapitalistische Gesellschaft ja betroffen, und die erweist sich auch als gar nicht lokalisierbar, also auf den Bereich dieser komischen Wertpapiere beschränkbar, also dieses Ideal, na dann soll da was zusammenbrechen und ansonsten geht aber die Wirtschaft ihren Gang.
Ja. Ich meine, jetzt nochmal auf das Beispiel Lehman Brothers. Man sagt, sie haben, Lehman Brothers hat Immobilienkredite vergeben. Und jetzt werden die Zinsen hochgesetzt, weil sich das Niveau steigt. Und dadurch können die ganzen Leute, die einen Immobilienkredit genommen haben, den Kredit nicht mehr bedienen. Und damit bricht Lehman Brothers die ganze...
Naja, und auf diese Bedienung ist aber längst gerechnet worden und sind ja lauter neue Wertpapiere ausgegeben worden. Das war ja damals diese komplizierte Affäre, wo man zum ersten Mal erfahren hat, ach so, Häuserkredite werden vergeben, damit man dann die verbriefen kann und darauf neue Wertpapiere ausgibt, weil es heißt, da liegen irgendwelche Einkünfte zugrunde. Und jetzt werden die zweifelhaft und dann heißt, naja, dann sind diese ganzen Verbriefungen plötzlich hinfällig. Dann heißt, dann ist der Schuldner Lehman Brothers plötzlich nicht mehr liquide. Dann hat der amerikanische Staat ihn nicht gerettet und es war nicht Lehman Brothers nicht mehr liquide, sondern bei allen anderen Banken sind Milliarden ausgefallen. Dann hat es die Beschwerde gegeben, irgendeine, hier hat er noch 300 Millionen gezahlt, wie konnten die das machen? Ist aber auch nur ein Beweis dafür, dass da wechselseitig die beieinander Schuldiger und Gläubiger sind und der Zusammenbruch einen solchen großen Dings alle anderen betrifft und mit reinreißt, schon deswegen, weil sie selber prekär gerade sind.
Ich habe dazu noch einen Gedanken, weil das mit der Zinshochsetzung so, ich habe mir überlegt, ob das sozusagen, wenn man den Häuslebauern oder wie auch immer, diesen Leuten, die Immobilienkrediten aufgenommen haben, hätten die einen anderen Zins bedient oder einen anderen Betrag, dann hätten sie es möglicherweise zahlen können. Aber der Witz ist, glaube ich, dass es ja gerade darauf ankommt, dass eine bestimmte Gewinnerwartung realisiert werden muss.
Ja.
Und wenn die drunter ist, dann ist das hingeplatzt.
Ja, und jetzt kannst du auch sagen, die haben halt solche Gewinnerwartungen und Anspruchsberge errichtet. So auf selbstverständliches Weitergehen von Wachstum und Emissionen, die schon wieder Geld auf sich ziehen und so weiter, errichtet, dass eben so eine Zinsänderung offensichtlich ausgereicht hat, da Zweifel aufkommen zu lassen, die das nach und nach und ziemlich schlagartig das ganze Vertrauen durchgestrichen haben, die Banken, die Geschäftsmittel der Banken fragwürdig und damit wertlos gemacht zu haben. Also so werde ich das sehen.
Henry Ford sagte einmal, wenn die Leute wüssten, wie das Geld funktioniert, dann würden sie Krach schlagen.
Tja, da will ich ja was dazu beitragen. Zu dieser Devise.
Und andere sagte, der Staat dürfte generell keine Schulden machen.
Ja,
da müsste andere Ideen überlegen, wie kommen wir mit dem Geld aus. Es geht nur darum, wie kommen wir mit dem Geld aus. Und das konnten die Leute nicht.
Also der Staat ist ja noch wer anders, ja. Also zum Staat, wie gesagt, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil ich noch ein paar...
Aber die Idee ist richtig. Das Geld, was erwirtschaftet wird, müsste eigentlich für alle reichen.
Tja. Eben, da könnte man auch gleich das Geld weglassen und sagen, dann reicht doch das, was da produziert wird, auch für alle.
Ja, genau,
dafür
genau.
Sollte man sorgen, aber für das, was mit dem Geld an Geldvermehrungsbedürfnissen aufgerichtet wird, reicht es eben
nicht.
Immer nicht. Da muss immer noch müssen neue Geldquellen erschlossen und im Zweifelsfall in die Welt gesetzt werden. Eine Weise habe ich gerade geredet, wie Geldvermehrung zum als Zweck des Finanzwesens glatt Geldquellen erfindet, in die Welt setzt, gültigen Reichtum produziert, ohne was zu produzieren.
Scheinreichtum, würde ich sagen.
Naja, aber Schein ist er nur dann, wenn er zusammenbricht, und bis dahin ist er sehr reell wirksamer, übrigens jetzt, da wollte ich noch was dazu sagen, Reichtum, der nämlich dann, wenn er, selbst dann, wenn er zusammenbricht, noch Auswirkungen und Konsequenzen hat, die ihn als sehr reales Anspruchswesen erweisen. Eben fiktiv heißt überhaupt nicht, der ist, den kann man vergessen, das ist eine Fiktion. Ganz im Gegenteil, er ist, der Maßstab, er ist sogar die Quelle des ganzen Kreditwesens, auf dem, was ich ja als ersten Teil ausgeführt habe, der ganze Laden beruht, beansprucht. Es ist ja gar nicht so, dass man sagen kann, hier wirtschaftet eine verrückte Finanzwelt mit sich selber, sondern das, was sie da macht, das Wachstum, was sie da zustande bringt, ist Bedingung und Quelle, und umgekehrt, das, was sie an Kredit vergibt, ist Basis dafür, und umgekehrt, wenn die anfangen und sagen, ihre Werte werden zweifelhaft, das Geld muss festgehalten werden. Sie setzen sich, sie kreditieren nicht, sondern sie setzen sich in, sie horten bei sich die Grundlage für alles Kreditieren, auf die sie zurückfallen, nämlich Geld. Der Rückfall bedeutet auch, dann bricht das, was sie an Kreditierungswesen leisten, das, was sie an Diensten damit leisten, generell zusammen, dann entziehen sie auch mit ihrem Zusammenbruch der Akkumulation des Kapitals, das er ständig mit, das war mein erster Teil, mit Kredit über seine Schranken hinaus produziert, was also am Kredit hängt, die Mittel, dann sind alle Kreditverhältnisse eben tangiert und in Frage gestellt, und damit, wie gesagt, der ganze schöne sogenannte reale Kapitalismus in gewissem Sinn, jetzt drücke ich es mal so aus, einer Fiktion überführt. Der ist dann auch nicht mehr viel realer, sondern als fungierende Bereicherungsquelle beschädigt, wie eben das Finanzkapital selber, weil er auf Kredit beruht. Noch einmal grundsätzlicher ausgedrückt, die Gleichung Kredit und Kapital ist gleich Kapital, fällt dann auch krisenmäßig nach beiden Seiten hin auseinander, nämlich der Kredit bricht ein, also geht auch die Kapitalvermehrung nicht mehr friktionslos. Und umgekehrt, die Reduktion der Geschäfte bewirkt auch eine weitere Entwertung von Kredit. Die bieten dann halt keine lohnende, verlässliche Anlage. Und da fällt dann auch fürs ganze Finanzwesen die selbstverständliche Quelle von Zahlungsfähigkeit, auf die gesetzt worden ist und mit der gerechnet worden ist, ein Stück weit aus. Die Konsequenzen, also ein paar Bemerkungen anknüpfend an den Anfang jetzt zur Bewältigung der Krise. Die ist in keinem Sinn nämlich eine Korrektur an der Rechenweise, sondern im Gegenteil der ziemlich brutale Versuch, die wieder in Gang zu setzen. Soweit es das Bankgeschäft betrifft, ist es einerseits eine grandiose Entwertungs- und eben Reichtumsvernichtungsorgie, andererseits ein staatlicher Rettungsversuch, den ich abgetrennt habe, im Zuge dessen beim nächsten Mal dann schon auch nochmal ein bisschen mehr eben über das Finanzgeschäft und die Stellung des Staats dazu. Aber worüber ich noch was sagen will, ein paar Bemerkungen, sind die Krisenkonkurrenz, das was die sogenannte Realwirtschaft angeht. Nämlich wenn da ein allgemeiner Einbruch stattfindet, also Marktschranken auftreten, eine generelle Kreditquelle, dann heißt das überhaupt nicht, naja, dann muss man halt die Marktschranken hinnehmen, dann muss man sich bescheiden, sondern das nehmen die betroffenen Kapitalisten als Konkurrenzaffäre. Genauso wie sie den Markt immer als Feld ihrer Konkurrenz nehmen, auf dem man sich was zu erobern hat. So auch jetzt nehmen die in ihrem Wachstum und mit ihren Geschäftsrechnungen geschädigten Unternehmen eigentlich ihre Zuflucht dazu und verlassen sich darauf, dass sie Mittel der Konkurrenz haben, die sie mobilisieren. Also geht es neuerlich um Markteroberung, um Behauptung im Konkurrenzkampf und jetzt ausdrücklich anderen das Geschäft abnehmen, streitig machen, den Markt, den beschränkten Markt für sich mit Beschlag belegen. Also ein riesiger Konkurrenzkampf um die Vermeidung von Entwertung ihrer ganzen Geschäftsmittel. Dabei werden dieselben Mittel, die das exzessive Kapitalwachstum vorangetrieben haben, in Anschlag gebracht. Halt für die Krisenbewältigung. Das heißt, man muss es wieder lohnend machen, man muss die Kreditwürdigkeit wiederherstellen, man muss sich Kredit erobern. Es geht durch einerseits Schrumpfen, andererseits Fusionieren, drittens wie immer das, was Rationalisieren heißt, also die Verbesserung der Geschäftsrechnung. Und alle diese Konkurrenzmittel schließen einen Anspruch auf lohnende Arbeit, also auf Ersparung an Arbeitskosten und Mobilisierung von mehr Leistung ein. Zur Rentabilität der Arbeit nach neuem Maßstab. Fortschritte da. Das ist eigentlich ein elementares Kampfmittel. Und dafür sind wie immer Produktivitätsfortschritte, die da erreicht werden, genauso tauglich wie unmittelbarer Angriff auf die Lohnleistungsverhältnisse. Und was das Letztere angeht, da zeigen sich und kommen zur Anwendung eigentlich die ganzen Errungenschaften der Aufschwungzeit im Umgang mit dem Proletariat. Also das, was da erreicht worden ist an flexibler, mobiler Belegschaft, die nur lohnende Stunden ableistet. Das, was da an Lohnarbeitsverhältnissen, von denen von Haus aus keiner leben kann, die aber für Kapitalisten eine freihändige Kalkulation erlauben. Also Leiharbeitsverhältnisse, Zeitarbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit. Alles das dient jetzt als Motor für die Krisenkonkurrenz. Also das, also Methoden des, wenn man so will, Hire and Fire auf hier oder woanders gleich unmittelbar. Die Entlassung von massenhaft Leiharbeitern, die das Kürzen, das Abarbeiten von Arbeitszeitkonten, also Abfeiern von Arbeitszeitkonten, Kurzarbeit, Zwangsurlaube, also die frei einsetzbaren Belegschaften für die Kapitalrechnung, getrennt von deren Geld- und Arbeitszeitbedarf. Das sind eigentlich die aktuell probaten, im großen Maßstab in Anschlag gebrachten Mittel. Also auf diesen durchgesetzten Anspruch, auf diese erfolgreich erweiterten Methoden der kostengünstigen Verfügung über Arbeitskraft, so und dann, wenn man sie braucht, greifen Unternehmen praktisch als ihren selbstverständlichen Besitzstand jetzt zurück. Und selbstverständlich im Zeitalter von Hartz IV gibt es auch einen anderen Besitzstand, nämlich die Logik des Sozialstaats, dass die wachsenden sozialen Opfer Kosten sind, an denen man möglichst einspart. Insofern ist die Krise also und die Krisenkonkurrenz die machtvolle Fortsetzung eigentlich dessen, was im Aufschwung Erfolgsmittel war. Die lohnabhängige Mannschaft als selbstverständliche Manövriermasse von Geldvermehrung, von allen Konjunkturen des Gewinnemachens und der Konkurrenz, das ist unterstellt und wird in Anschlag gebracht. Also so gesehen steht fest, um es mal so auszudrücken, dass Aufschwung wie Krise einhergehen mit einer, naja, Dauerkrise der proletarischen Existenz. Und ausgerechnet das ist aber überhaupt kein Gegenstand von öffentlicher Aufregung, sondern eigentlich jetzt der gegenteilige Radikalismus selbstverständlich, nämlich auch ideologisch wird jetzt an eine durchgesetzte Logik angeknüpft und die fällt so aus, weil Krise, weil die Arbeitskräfte Manövriermasse der Kapitalkonkurrenz sind, weil Entlassungen Lohneinbußen drohen, eben ist klar, das, was ich am Anfang gekennzeichnet habe, soll man sich auch parteilich, sorgenmäßig parteilich auf die Agenturen beziehen, soll man sich reibungsloses oder wieder in Gang gebrachtes Kapitalwachstum zum Anliegen machen und im Übrigen hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie es kommt. Das Argument, man hängt doch mit seinem Arbeitsplatz vom Funktionieren des Wachstums ab, also ist auch der Arbeitsplatz der Generalschlüssel dieser positiv anerkannten Abhängigkeitslogik. Also so ergibt sich dann die anfangs zitierte gemeinsame Betroffenheit der Kapitalisten eben als Arbeitgeber und ihrer Arbeitsmannschaft, deren Arbeitsplätze selbstverständlich gefährdet sind und wie immer, wenn ein Arbeitsplatz gefährdet ist, muss er neu verdient werden. Und wie wird er neu verdient? Naja, indem man den Rechnungen Genüge tut, die Entlassungen hinnimmt, die Lohneinbußen hinnimmt, die eben der Erhalt des Arbeitsplatzes verlangt, also die Rechnung, die in ihn inkorporiert ist. Also da berufen sich Kapitalisten schon wieder auf ihre Rechnung wie ein gültiges Gesetz der Lohnarbeiterexistenz. Und wenn es in Wachstumszeiten geheißen hat, ist doch klar, flexible Belegschaften, Billiglohn. Das muss sein, weil die Globalisierung das verlangt. Weil das unbedingt zu sichernde Konkurrenzfähigkeit in der internationalen Konkurrenz wichtig ist. Also wenn da der Zwang des Konkurrenzerfolgs und der Konkurrenz, den sich die Kapitalisten wechselseitig aufmachen, praktisch als eherne Bedingung und Schranke für alle Ansprüche an Arbeitsplatz und Lohn ins Feld geführt worden ist, dann ist es jetzt die Krisenbewältigungskonkurrenz, die den Leuten aufgenötigt wird, ist schon wieder ein Sachzwang, diesmal geradezu unabweislich, der des notleidenden Kapitals, das muss jetzt alles sein, weil sonst geht ja gar nichts. Und ausgerechnet das kommt an und wird gewerkschaftlich abgesegnet, also das noch als paar Schlussbemerkungen, ausgerechnet die Krisenkonkurrenz mit ihren angedrohten und schon erfolgten Folgen, Entlassungen und so weiter und so fort. Dieses wie selbstverständliche beanspruchte Arsenal von Betriebsmaßnahmen, was jetzt gerade die Automobilindustrie quasi exemplarisch vorführt, das taugt als Motor für gewerkschaftliche Verantwortung. Also statt dass die mal sagt, na was haben wir mit der Krise der Bourgeoisie zu tun? Wir retten doch nicht deren Ausbeutungssystem. Wir wehren uns stattdessen nach Kräften gegen die Konsequenzen aus deren Konkurrenz. Nichts davon, also nichts von, naja, hochgegriffen Schluss mit dem Laden oder mindestens Gewerkschaft lässt sich nicht für diese Krisenkonkurrenz einspannen. Im Gegenteil, wenn Betriebe in der Krise sind, dann ist für die Gewerkschaft klar, da geht nichts von dem, was man mal gewollt und noch gerade in irgendwelche Prozentforderungen gegossen hat. Kompensation für vormaligen Lohnverzicht in besseren Zeiten, für bessere Zeiten, ist jetzt natürlich erst recht nicht machbar. Die Abhängigkeit ist also der beste Grund dafür, Lohnopfer zu bringen, und das ist dann auch der Nutzen, der versprochen wird, dass nach Möglichkeit die Umstände, also die Agenturen der Abhängigkeit vorangebracht werden. Also jetzt ist erst recht klar, was für Globalisierung und nationale Standortkonkurrenz überhaupt galt. Die Gewerkschaft ist eine Agentur dieser der Krisenkonkurrenz. Sie macht Angebote oder nimmt Forderungen hin. Sie sehen auch das als Lebensbedingung, eben den nationalen Standort, die geschädigten Unternehmen. Also sind die Belegschaften gefordert. Und die Gewerkschaft macht sich dafür stark, dass das Geschäft wieder in Gang kommt. Also taugt die Krise auch dazu, den alten Ruf der Gewerkschaft nach mehr sozialen Rücksichten mehr denn je durch den Schlachtruf zu erschlagen, den nationalen Kapitalismus wieder in Gang setzen. Also, und das als Schlussbemerkung, könnte man die ganze Sache ja auch mal ganz anders betrachten. Statt dass man immer auf die unfähigen, gierigen und verantwortungslosen Finanzmanager schimpft, die ihre Sache vergeigen, sollte man lieber mal die Freiheit des Kapitals in den Blick nehmen, die ihm diese Praxis der Gewerkschaft und diese kollektiv tätige Einrichtung des Proletariats in die Kapitalabhängigkeit, in Aufschwung wie in Krise eröffnet. Also mal die Schrankenlosigkeit nach der Seite, was die Zumutungen betrifft und die Verantwortung, die die Gewerkschaft nicht für die Lage der von ihr Vertretenen, sondern für deren Abhängigkeitsverhältnis vom Kapital an den Tag legt, das eröffnet dann den Kapitalisten wirklich die Freiheit ihrer Konkurrenz. Also so gesehen offenbart eigentlich das aktuelle Krisengeschehen und die in Gang gesetzte Krisenbewältigung eigentlich, wenn man so will, das Elend eines Arbeitsvolks, das so eingehaust ist in die Verhältnisse, dass es sich seine Sorgen wirklich laufend verwandeln lässt in Sorgen, die sich um den Fortgang des Systems machen sollen. Also sich für die Konkurrenzsorgen ihrer Anwender einnehmen lässt. Also da erklären sich wirklich diejenigen, die da jetzt als Material der Krisenkonkurrenz in Anschlag gebracht werden, zu ohnmächtigen Betroffenen. Und dabei mal so rum gesagt, halten sie im Grund mit ihrer Arbeit all diese kapitalistischen Selbstverständlichkeiten in Schwung. Noch die wüsteste Spekulation und die Sorge, die sich die Nation drum macht, dass sie gelingt, basiert eigentlich auf der Freiheit, die das Volk den ökonomischen und politischen Machern verleiht, weil es sich so einfügt in die Rolle, die ihm eben in diesem System bleibt. So nach der Seite hin stoßen Kapitalisten wirklich auf keine Schranken. Und ausgerechnet in dieser elenden Stellung kriegt das Volk natürlich voll Recht, wird bedient von Öffentlichkeit und Politik. Also Leute, die sich nicht wehren, eine Gewerkschaft, die einsieht, dass in der aktuellen Konkurrenzlage Einschränkungen, Lohnzurückhaltung und so weiter unausweichlich sind, kriegen einen Lohn. Und zwar einen ideellen. Nämlich sie dürfen auch Finanzmanager schimpfen und sich selber als anständige, leistungsbereite, in der Abhängigkeit eingerichtete Mannschaft melden, dürfen einstimmen in den Chor, die Zuständigen haben versagt. Und das, was sie als kleiner Mann immer schon mal monieren, dass was die da oben tun, und die da oben machen ihr es nicht, nehmen ihre Verantwortung nicht richtig wahr. Darin kriegen sie jetzt glatt ideell voll Recht. Ja, die sind verantwortungslos. Und damit sind sie dann bedient und geben sich bedient, aber kommen überhaupt nicht auf die Idee oder sind überhaupt nicht auf dem Sprung, mal ihre eigene Verantwortung als Lohnarbeiter in Frage zu stellen und aufzukündigen. Also selber mal verantwortungslos zu sein. Also das nur so weit, also dass auch dieser Aspekt der Krise mal zur Sprache kommt, weil er so extrem ärgerlich ist und aktuell so greifbar ist und eigentlich der Motor und die Freiheit dieser ganzen öffentlichen Kritikveranstaltungen am Finanzkapital und so weiter durchzieht. Die Selbstverständlichkeit, mit der hier diese Mannschaft eben beansprucht und dann in lauter falschen Abhängigkeitsgedanken in einem üblen Moralismus der Verantwortung bedient wird und wie gesagt, statt dass sie selber mal sich zum Standpunkt der Verantwortungslosigkeit gegenüber diesen Laden durcharbeiten, ausgerechnet jetzt, wäre ja da auch mal eine Gelegenheit dafür.
Dieses Buch von Oskar Lee. Wozu noch Gewerkschaften? Weil die sich nur um Tarife kümmern und den alten Schmarrn.
Ja, wie gesagt, da wollte ich auch eine Bemerkung dazu machen, dass die Rolle der Gewerkschaft eben die für die Konjunkturen des Kapitals die Gleichartigkeit der Dienste, die sie sichert für Aufschwung und in der Krise. Also wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, es gibt noch ein bisschen Zeit, vielleicht nicht mehr viel, aber ausreichend noch.
Wann gibt es denn den nächsten Vortrag?
Der ist offiziell ausgemacht, ist der erst im März. Ich kann mal schauen, ob es vielleicht vorher noch eine Gelegenheit gibt, dann würde das halt angekündigt. Ich habe keine Ahnung, ob es geben ist, es selber sehr unrecht, dass es sich so lange hinzieht. Ich probiere mal mit der Basisbuchhandlung da gemeinsam mit den Seidels in Verhandlung zu treten, ob wir noch einen Termin finden, irgendwann im Januar oder so, wäre nicht dumm, weil es ist ein ganzes, übrigens ja auch von dem letzten Punkt her unmittelbar. Die andere Seite dieser Stellung ist ja der ständige Ruf nach dem Staat als Retter. Also gibt es dazu auch viel zu sagen zur Insrechtsetzung der Politik mit all ihren Machenschaften, ausgerechnet in Zeiten der Krise, wo eben die Leistungen des Staats, dass es dahin kommt, überhaupt nicht gewürdigt werden, sondern stattdessen der Staat aufgerufen wird, er soll eben das gefährdete Geschäftswesen retten mit seinen Kräften. Aber wie gesagt, da gibt es einiges dazu zu sagen. Und in dem Zuge dann auch, was ich auch heute ausgeklammert habe, zu den sonstigen linken Kritiken, Krisenstellungnahmen, worin sich die sich bestätigt sehen, wie, welche Art Kritik die üben und wie sie dann leider Gottes ziemlich flächendeckend sich zu Befürwortern einer von ihnen vorgeschlagenen besseren Rettung und hinbewegen. Aber das ist, wie gesagt, das möchte ich im Zusammenhang mit dem Staat abhandeln, weil es eigentlich auch ein einziger Appell an den Staat und eine einzige Bestätigung oder Appell an seine Rolle als Agentur der Verhältnisse ist und dann dem Staat teils mit Idealismus, teils mit Realismus eine bessere Umgangsweise mit der Krise anträgt. Aber wie gesagt, ich schaue auf seine frühere